Geschrieben und nicht geschrieben. Roxane fand die Pflanzen genau dort, wo Fenoglio es beschrieben hatte. Im Eingang einer Koboldhöhle, da, wo der Elfenschreck seine Schlingen auslegte. Und Maggie, des Pina an der Hand, sah wieder einmal, wie Worte, die sie noch eben gelesen hatte, zu Wirklichkeit wurden. Die Blätter und Blüten trotzten dem kalten Wind, als hätten die Feen sie gepflanzt, um bei ihrem Anblick vom Sommer zu träumen. Doch der Duft, der den Blüten entstieg, war der Geruch von Verwesung und Vergehen. Das hatte ihnen ihren Namen gegeben. Totenknöpfe. Man legte sie auf die Gräber, um die weißen Frauen freundlich zu stimmen. Roxane scheuchte die Motten fort, die auf den Blättern saßen, grub zwei Pflanzen aus und ließ zwei stehen, um die Elben nicht zu verärgern. Dann eilte sie zurück zu der Höhle, in der die weißen Frauen schon neben dem schwarzen Prinzen standen, raspelte die Wurzeln, brühte sie auf, wie Resa es ihr beschrieb, und flößte den heißen Sud dem Prinzen ein. Er war schon schwach, so schwach. Und doch geschah, was sie alle kaum zu hoffen gewagt hatten. Der Sud besänftigte das Gift, sang es in den Schlaf und brachte die Kraft des Lebens zurück. Und die weißen Frauen verschwanden, als hätte der Tod sie an einen anderen Ort gerufen. Die letzten Sätze hatten sich so leicht gelesen, doch es vergingen viele schlimme Stunden, bevor auch sie Wirklichkeit wurden. Das Gift gab sich nicht leicht geschlagen, und die weißen Frauen kamen und gingen. Roxane streute Kräuter, die sie vertrieben, wie sie es von der Nessel gelernt hatte. Doch die blassen Gesichter tauchten immer wieder auf, kaum sichtbar vor den grauen Höhlenwänden. Und irgendwann hatte Maggie das Gefühl, dass sie nicht nur den Prinzen ansahen, sondern auch sie. »Kennen wir dich nicht?« schienen ihre Augen zu fragen. »Hat deine Stimme nicht den Mann beschützt, der schon zweimal unser war?« Maggie erwiderte ihren Blick für kaum mehr als einen Atemzug, und doch spürte sie sofort die Sehnsucht, von der Mo erzählt hatte. Sehnsucht nach einem Ort, der jenseits aller Worte lag. Sie machte einen Schritt auf die weißen Frauen zu, wollte die kühlen Hände auf ihrem klopfenden Herzen spüren, sie alle Angst und allen Schmerz fortwischen lassen, aber andere Hände hielten sie fest, warme, feste Hände. »Maggie, sieh sie nicht an, um Himmels Willen«, raunte Elinor ihr zu. »Los, an die frische Luft mit dir! Du bist ja schon ebenso blass wie diese Kreaturen!« Und ohne Widerspruch zu dulden, zog sie Maggie mit sich nach draußen, wo die Räuber die Köpfe zusammensteckten und die Kinder unter den Bäumen spielten, als hätten sie vergessen, was in der Höhle vor sich ging. Das Gras war weiß vom Raureif, weiß wie die Frauen, die auf den schwarzen Prinzen warteten. Aber ihr Bann brach, sobald Maggie das Lachen der Kinder hörte. Sie bewarfen sich mit Tannenzapfen und schrien auf, wenn der Marder nach ihnen sprang. Das Leben schien so viel stärker als der Tod. Der Tod so viel stärker als das Leben. Wie Ebbe und Flut. Auch Resa stand vor der Höhle, die Arme fröstelnd um den Leib geschlungen, obwohl der starke Mann ihr einen Umhang aus Kaninchenfell um die Schultern gelegt hatte. »Habt ihr den Schnapper gesehen?« fragte sie Elinor. »Oder den Gecko mit seiner Elster?« Baptista trat zu ihnen. Er sah furchtbar erschöpft aus. Es war das erste Mal, dass er die Seite des Prinzen verließ. »Sie sind fort«, sagte er. »Der Schnapper, der Gecko und 10 andere. Sie sind dem Eichelheer nach, sobald feststand, dass der Prinz ihm wohl kaum wird folgen können. Aber der Schnapper hasst Mo.« Resas Stimme wurde so laut, dass einige Räuber sich zu ihr umsahen und selbst die Kinder ihr Spiel unterbrachen. »Warum sollte er ihm helfen wollen?« »Ich fürchte, er hat nicht vor, ihm zu helfen«, antwortete Baptista leise. »Er hat den anderen erzählt, dass er geht, weil der Eichelherr uns verraten und seinen eigenen Handel mit Violante machen will. Außerdem hat er behauptet, dass dein Mann uns nicht die ganze Wahrheit über das leere Buch erzählt hat.« »Was für eine Wahrheit?« Resas Stimme verlor alle Kraft. »Der Schnapper«, raunte Baptista, »behauptet, dass das Buch nicht nur unsterblich, sondern auch unermesslich reich macht. Für die meisten unserer Männer klingt das wesentlich verlockender als die Unsterblichkeit. Sie würden für ein solches Buch ihre Mütter verraten. Warum, sagen sie sich, sollte der Eichelherr nicht dasselbe mit uns vorhaben?« »Aber das ist gelogen! Das Buch macht nur unsterblich, nichts mehr!« Maggie sorgte sich nicht darum, dass ihre Stimme laut wurde. Sie alle sollten es hören, all die, die mit zusammengesteckten Köpfen über ihren Vater flüsterten. Der Elfenschreck wandte sich zu ihr um, ein böses Lächeln auf dem schmalen Gesicht. »Ach ja! Und woher willst du das wissen, kleine Hexe? Hat dein Vater dir nicht auch verschwiegen, dass das Buch dem Natternkopf das Fleisch auf den Knochen faulen lässt?« »Na und?« fuhr Elinor den Elfenschreck an, während sie schützend den Arm um Maggie legte. »Deswegen weiß sie immer noch eins, dass sie ihrem Vater bestimmt mehr trauen kann als einem Giftmörder. Denn wer sonst hat den Prinzen vergiftet, wenn nicht euer heiß verehrter Schnapper?